Heute bauen wir auf den Inhalten der Episode 114 auf und berichten dir aus der Praxis vom Gründungsprozess einer Spielgemeinschaft. Was mich dabei bewegt hat, welche Dinge wir zu klären hatten und wie lange das alles gedauert hat, erfährst du nach dem Intro. Und damit herzlich willkommen im Vereinsstrategen-Podcast. Dein Podcast mit praxisnahem Wissen aus dem Vereinsleben mit deinen beiden Hosts Pascal und Martin. Du kennst es ja bereits von uns, wir versuchen immer einen Bezug zur Praxis zu nehmen und das Ganze mit Beispielen zu untermalen, was wir in unseren theorielastigen Episoden erzählen. Eine solche Episode ohne Praxisfall war definitiv unsere Nummer 114, in der wir dir von Spiel-, Sport- und Startgemeinschaften und damit der Kooperation von zwei oder mehr Vereinen berichtet haben. Auch wenn wir die Hintergründe zum Thema Spielgemeinschaft an Beispielen erläutert haben, möchte ich dir nicht meine Erfahrung aus der Praxis vorbehalten. Ich habe den Zusammenschluss von zwei Vereinen in einer SG einmal betreut und kann deswegen natürlich auch nur etwas über diesen Fall berichten und meine Geschichte ist damit natürlich nicht allgemeingültig. Ich glaube trotzdem, dass du etwas für dich mitnehmen wirst und vielleicht auch nochmal eine Chance hast, die theoretischen Schritte der SG-Gründung nachzuvollziehen.
Pascal hat gerade schon die Folge 114 angesprochen. Natürlich können wir und wollen wir auch an der Stelle gar nicht jetzt in die ganzen Details davon reingehen. Wir werden natürlich immer mal Punkte am Rand natürlich aufgreifen. Aber trotzdem schadet es an der Stelle deswegen definitiv nicht, die 114 schon mal zu hören, beziehungsweise im Nachgang zu hören, damit du einfach ein besseres Bild auch zu den Hintergründen bekommst an der Stelle.
Ja, und da das so ein bisschen meine Geschichte ist und ich hier nicht einen ewigen Monolog halten möchte, hat Martin ein paar Fragen vorbereitet und wird ein bisschen so durch die Struktur führen. Auch dieses Format kennst du von uns ja bereits und natürlich interessiert mich auch deine Geschichte zum Thema SG. Wenn du also schon mal eine Gründung oder eine Auflösung, aus welchem Grund auch immer, mitgemacht hast, dann schreib uns gerne deinen Erfahrungsbericht an info@vereinstrategen.de. Für mich ist es dann immer spannend zu sehen, wie sich die Fälle unterscheiden und wo Gemeinsamkeiten liegen und daher kann ich da auch noch viel für mich lernen.
So, Pascal, dann sind wir jetzt aber mal genug der Vorrede, Praxisfall, wir wollen ihn endlich hören und vielleicht fangen wir erstmal damit an, dass wir es erstmal ein bisschen einordnen, also wir wissen jetzt noch gar nicht, um welchen Verein geht es denn eigentlich, wie waren so die Rahmenbedingungen und was müssen wir uns eigentlich jetzt konkret vorstellen, also reden wir von Mehrspartenvereinen, reden wir von Einspartenvereinen, erzähl, start einfach mal, start los.
Ja, gerne. Also den Verein kennt der aufmerksame Zuhörer ja schon aus einigen Praxisbeispielen. Mein alter Arbeitgeber, Großsportverein mit mehr als 2000 Mitgliedern und 17 Abteilungen, da als reiner Breitensportverein mit eigenen Sportanlagen und in dem Falle Handballern, die zu wenig Hallenzeiten und zu wenig SpielerInnen und zu wenig TrainerInnen und zu wenig von allem hatten, und damit auch irgendwie Probleme hatten, Mannschaften zusammenzubekommen. Und das waren eben so die Hauptprobleme. Und damit sind wir eigentlich auch schon am Ausgangspunkt angelangt, weil das waren auf jeden Fall so die Schlüsselmomente, die dann dazu geführt haben, dass die Handballabteilung in dem Falle aktiv geworden ist. Und das kann sicherlich auch bei dir ein Thema sein. Also das Thema fehlende Übungsleitende, fehlende SpielerInnen, Hallenzeiten, irgendwie sowas. Das ist nicht das erste Mal, dass ich sowas gehört habe.
Dann hoffe ich mal, dass es nicht zu wenig Handbälle am Ende noch gab und selbst das zusammengelegt werden musste.
Nee, das auf jeden Fall nicht.
Na, dann bin ich ja glücklich. Hast du quasi gut gewirtschaftet. Auf jeden Fall, es ist jetzt erstmal grundsätzlich natürlich so ein Szenario an der Stelle. Ich glaube, da können sich viele Vereine reindenken. Natürlich vielleicht jetzt nicht im Handball, aber natürlich auch in anderen Bereichen. Man könnte das ja auch zum Beispiel aus dem Fußball, aber auch, sag ich mal, von kleineren Sportarten. Es ist natürlich die Frage, man kennt diese Probleme, aber nicht jeder hat ja die Intuition, sofort diese Handlung auszulösen. Also wie bist du denn grundsätzlich erstmal auf die Idee gekommen, da mit jemandem zusammenzuarbeiten? Ne?
Ja, also da muss ich auch sagen, also ich war es definitiv nicht, der die Idee hatte, denn der Wunsch kam aus der Abteilung selbst und wurde auch vom damaligen Abteilungsvorsitzenden an mich herangetragen. Und ganz platt gesprochen war die Entscheidung darüber eigentlich auch schon in der Abteilung gereift und auch beim möglichen Nachbarverein schon platziert Und ich wurde erst hinzugezogen, weil diese unselbstständige Abteilung, die ja keine Verträge abschließen kann, natürlich eine Legitimation des Hauptvereins, des Gesamtvereins brauchte. Und ich habe dann Interesse signalisiert, eben in diesem Prozess auch mitzuwirken, um die Perspektive auch reinzubringen aus Sicht des Hauptamtes, eines Vereinsvertreters hier. Und schlussendlich geht es ja auch nicht ohne die breite Zustimmung durch die Abteilung oder den Verein. Von daher braucht es immer motivierte Menschen hinter einer Idee und das ist nichts, was man einfach so irgendwie sagen kann, wir machen das jetzt mal und dann läuft das schon.
Also ich lerne daraus, du hast Schritt 1 quasi übersprungen, weil du ihn nicht notwendigerweise nicht tun musstest. Wenn wir jetzt mal grundsätzlich nochmal einen Schritt einfach zurückdenken und versuchen, wie wir das Thema angehen wollen, es ist dann so, wie wir es ja normalerweise auch bei uns immer im Podcast sagen, dass wir sagen, hey, wenn ihr das Vorhaben habt, diese Idee, sprecht mal im Verein, sprecht mit der Abteilung und wenn ihr diese Notwendigkeit seht, sucht noch andere Mitstreiter. Würdest du das genauso dann angehen, wie normal, wie wir das sonst immer zu anderen Themen vorschlagen oder hättest du da einen anderen Ansatz an der Stelle?
Ja, grundsätzlich ist das ja richtig und du hast jetzt gerade gesagt, wir haben den Schritt so ein bisschen übersprungen, aber das würde ich so gar nicht sagen, weil ich kam eigentlich persönlich halt erst später dazu. In der Abteilung selber wurde das aber ja genauso gemacht. Also die haben natürlich miteinander gesprochen und ich als Vereinsvertreter, der eben keinen Handball spielt, habe das halt erst später mitbekommen und bin dann halt erst hinzugezogen worden, als die Überlegungen etwas konkreter waren. Und das war ja an sich auch gar nicht schlimm, solange, also jetzt auch so generell gesprochen, das ist gar nicht so schlimm, da schon vorzudenken, solange wir halt dem Vorstand oder wem auch immer, der am Ende eine Entscheidung treffen muss, nicht einfach nur zum Unterschreiben sowas hingelegt wird, nach dem Motto, hier, mach mal, so wollen wir es jetzt tun. Also man sollte den Personen, die Entscheidungen treffen, schon noch die Chance geben, mitzuwirken und auch sich einzubringen, weil auch die haben natürlich eine gewisse Erfahrung, die sie mitbringen, die dann auch wichtig sein kann für so einen Prozess. Und das jetzt mein Beispiel wieder zeigt eigentlich auch ganz gut, wie es laufen sollte. Ja, da wurde eine gewisse Vorbesprechung gemacht und wir wurden dann beteiligt als Verein, als einer von den beiden Vereinen. Es war also nicht so, dass da irgendwelche Dinge einfach irgendwie im Kämmerlein mit dem zwischen den Vereinen vorbesprochen wurden und am Ende wurden wir dazugeholt nach dem Motto, hier unterschreibt mal, weil wir ja schlussendlich auch die Schnittstelle waren. Also wir haben dann auch den Kontakt hergestellt, wieder zum Landessportbund beziehungsweise zum Fachverband, so ein bisschen zu den offiziellen Stellen, weil auch da natürlich die Abteilung noch Fragen hatte, die geklärt werden mussten. Von daher ist es immer total wichtig, auch die Mitglieder abzuholen, wenn so ein Schritt ist und die auch regelmäßig über den Prozess zu informieren. Weil was ihr nicht wollt, sind ja am Ende Gerüchte oder irgendwelche falschen Informationen, die sich verbreiten, die dann so einen Prozess möglicherweise torpedieren. Denn wenn von außen Stunk gemacht wird, dann kann es natürlich immer mal sein, dass das auch irgendwie nicht so gut ankommt. Von daher schnappt euch mal eure BedenkenträgerInnen, redet mit ihnen, holt die inhaltlich auch ab. Weil gerade wenn man so auf dem Dorf zusammengeht und dann die Derbys quasi zu Freundschaftsspielen werden, mehr oder weniger, dann hat man da möglicherweise auch ja so eine gewisse Gegenwind-Thematik. Und das wollt ihr ja auch nicht. Und damit habt ihr auch keine gute Basis der Zusammenarbeit am Ende.
Ja, wenn Schwarz-Gelb in Blau-Weiß übergehen soll, wird es, glaube ich, schon relativ kritisch, könnte ich mir vorstellen an der Stelle. Aber vielleicht nochmal einen Schritt nochmal zurück. Du hattest einmal was gesagt gehabt, was ich jetzt nochmal ein bisschen näher wissen wollte. Du hast ja gesagt gehabt, ihr müsst quasi die Leute früh genug, sagen wir den Gesamtverein ja früh genug reinholen. Trotzdem muss natürlich ein bisschen Vorarbeit gemacht werden an der Stelle, weil ja schon ein bisschen konstruktives Material da liegen muss. Wo denkst du denn, ist so der Punkt, wo man quasi diesen Übergang machen sollte? Also kann man das irgendwie verifizieren, ein bisschen vertiefen oder ist das schon sehr wieder vom Verein individuell abhängig?
Ja, ich glaube, das hängt einfach auch davon ab, wie groß ist der Verein und wie eng arbeitet man sonst zusammen. Also man sollte natürlich nicht immer über ungelegte Eier reden. Man kann aber natürlich auch einfach sagen, hier, mein lieber Vorstandskollege, wir haben da eine gewisse Thematik. Ne, jetzt Faktoren wie wenig Hallenzeiten, wenig Spieler, wenig Trainer und so habe ich ja angesprochen. Und wir überlegen uns, eine Spielgemeinschaft zu gründen, sind aber dann noch ganz, ganz am Anfang. Damit schadest du auch nicht. Also das kannst du natürlich machen. Du kannst natürlich auch, wie in unserem Fall jetzt, einfach schon mal Vorgespräche führen und so ein bisschen, sag ich mal, den Markt abklopfen und naja, dann kommst du mit einer etwas konkreteren Idee im Sinne von, die Spielgemeinschaft mit dem Verein so und so würde voll Sinn machen. Wir haben da auch eine generelle Bereitschaft schon. Jetzt geht es um die nächsten Schritte und da brauchen wir dich für, lieber Herr oder liebe Frau Vereinsvorstand.
Mhm. Ja, ich habe gerade so überlegt gehabt, ob das nicht auch ein gutes Beispiel eigentlich für agiles Projektmanagement wäre. Das haben wir ja mal ganz, ganz am Anfang unserer Podcast-Historie uns überlegt. Und das ist ja so, dass man quasi immer wieder Steps geht und dann guckt man, ob sie gut gelaufen sind und entweder man geht diese Steps weiter und man geht zurück. Und dieses Thema ist ja schon mit sehr vielen, ja, ich will nicht sagen Berührungsängsten behaftet, aber muss man halt schon sehr vorsichtig sein, sodass es eigentlich gut wäre, das glaube ich so zu entwickeln, weil man da ja auch keinen Masterplan für hat. Oder wie siehst du das, würdest du sagen, agiles Projektmanagement ist da total schlecht an der Stelle?
Ja, auch da, ob man das jetzt so nennen möchte, sei mal dahingestellt. Es macht sicherlich Sinn, so in Etappen zu denken und zu gucken, was wäre der nächste Schritt, wen brauche ich dafür, welche Ressourcen brauche ich dafür und dann auch zu schauen, wie arbeite ich eigentlich mit dem Verein zusammen. Also jetzt in unserem Beispiel, ne, mit 17 Abteilungen, über 2000 Mitgliedern, da sind die Vereine beziehungsweise die Abteilungen, besser gesagt, eigentlich schon fast wie Vereine, so wollte ich es eigentlich sagen. Das heißt, von der Größe her hat unsere Handballabteilung damals so 150, 200 Mitglieder gehabt. Das ist halt schon die Größe, die manchmal so ein eigener kleiner Verein hat. Und dementsprechend, wenn jetzt ein kleinerer Verein ist und die Wege, sag ich mal, zum Vorstand eh kürzer sind und man sich häufiger austauscht und man eh einen guten Draht zueinander hat, auch das ist ja persönliche Beziehungsebene, dann nehmt die gerne mit rein. Bei uns war es jetzt halt eher so, dass wir von der Geschäftsstelle aus und vom Vorstand aus halt eher so diese Verwaltungsaufgabe übernommen haben und dementsprechend dann eher zu einem späteren Zeitpunkt reingekommen sind. Aber auf jeden Fall noch nicht zu spät, sag ich mal. Also wir konnten noch gut mitgestalten und ich glaube, da auf den Prozess gehen wir gleich nochmal ein, wie es dann gelaufen ist. Weil das war nicht ganz so einfach, sag ich mal, an der Position, wo ich da reinkam. Wir hatten noch ein, zwei Steinchen aus dem Weg zu räumen.
Ja, das glaube ich dir sofort. Aber genau, gehen wir mal wieder ein bisschen zurück. Wir haben ja gesagt, ich soll hier die Struktur vorgeben und nicht, dass wir zu stark abweichen vom Flow. Wenn wir uns das einmal anschauen, also jetzt haben wir quasi gesagt, der Verein ist erstmal in sich geschlossen einig, dass wir das machen wollen. Jetzt brauche ich ja noch jemanden auf der anderen Seite. Ich muss mir ja noch einen Kooperationspartner eigentlich suchen. So, das können ja jetzt erstmal grundsätzlich alle möglichen Nachbarvereine sein. Und vielleicht gibt es ja auch schon eine bestehende Kooperation an anderer Stelle, die gut ausgebaut werden könnte. War denn das so der Fall bei euch oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, genau. Also ich habe ja jetzt gerade gesagt, wir hatten da schon Vorgespräche geführt. Und normalerweise muss man sich natürlich überlegen, wer könnte irgendwie in Frage kommen. Das war jetzt bei uns dann schon, ich sag mal, durch die Abteilung erledigt. Ansonsten ist natürlich total wichtig zu gucken, welchen Kooperationspartner holt man sich mit ins Boot. Ja, das muss also schon auch passen. Das muss auch schon für beide Seiten passen und interessant sein. Und bei uns gab es jetzt dann damals die kleine Besonderheit, dass wir eigentlich schon eine Spielgemeinschaft mit einem anderen Verein hatten. Und du hast ja richtig gesagt, vielleicht kooperiert man ja auch schon mit der einen oder anderen Abteilung eines Vereins und das Angebot passt auch und man kann es eben weiter ausbauen. Aber hier war es eher so, dass man, ich sag mal, nicht zufrieden war, weil Absprachen nicht eingehalten wurden und auch die Partnerschaft, ich sag mal, einseitig wahrgenommen wurde. Und daraufhin wurde dann entschieden, dass das so nicht mehr funktioniert und dass man die Ausschau nach einem neuen Partner hält. Und da hat man eben dann einen anderen Nachbarverein gefunden, der geografisch und vom Leistungsanspruch her näher dran war. Und man kannte sich seit Jahren aus dem Spielbetrieb und wusste, dass, sag ich mal, die Problemchen auch ähnlich sind. Man unterhält sich ja durchaus mal am Rande von so Spielen und Turnieren. Und ich sag mal, bei der alten Partnerschaft hatte sich so ein wenig auseinandergelebt.
Du kannst ruhig sagen, dass wir hier über Beziehungen reden, dass es ja gar nicht um Vereine geht an der Stelle. Nein, alles gut. Also wie gesagt, also die Scheidung, quasi die Scheidung war noch nicht in trockenen Tüchern, aber ihr habt schon angebandelt mit der neuen. Ist okay, kann ich verstehen. War es denn so, dass quasi die Liebe sofort übergesprungen ist zwischen beiden Vereinen, hier heiß und innig gesagt hat, wir wollen jetzt eine SG machen oder braucht das doch noch ein bisschen Überzeugungsarbeit, weil der ein oder andere gesagt hat, im anderen Verein, nee. Mit euch doch nicht.
Ja, also ich glaube, bei den Vereinen, beziehungsweise bei den Abteilungen besser gesagt, passt es schon ganz gut. Und auch von meiner Seite aus, sag ich mal, braucht es jetzt keine große Überzeugungsarbeit mehr. Und auch die Gespräche mit den Vorständen des anderen Vereins liefen dann auf der Basis relativ transparent und konstruktiv, sodass wir uns relativ schnell auch einig waren, dass wir das machen wollen, den Weg verfolgen wollen. Und aus meiner Sicht war wirklich gut, dass eben die beiden Vereine auch an einem Strang gezogen haben. So in dem Sinne jetzt auch Regelungen zu finden, die wirklich für alle akzeptabel sind, die konstruktiv sind, weil man muss sich ja auch so ein paar Dinge überlegen, wenn man dann so zusammentut. Und ja, da war jetzt auch ohne mein Zutun schon vieles vorverhandelt, viel besprochen. Ja, und wie lange die jetzt schon vorher irgendwie ohne mein Zutun was gemacht haben, kann ich natürlich nicht verlässlich sagen. Aber als ich auf jeden Fall dazu kam, da ging es dann ans Eingemachte. Wir haben dann schnell Nägel mit Köpfen gemacht und uns dazu entschieden, den Weg zu gehen. Und das bedeutet natürlich auch, diese eine Spielgemeinschaft aufzulösen, um den Weg zu bereiten für die zweite.
So, also eure neue Zweckehe war quasi schon in mündlich trockenen Tüchern, könnte man sagen. Also ihr fandet beide, es ist eine super Idee, dass ihr jetzt zusammenkommt und die SG gründet, das ist erstmal schön. Aber natürlich, wie immer, wenn es neue Beziehungen gibt, muss man ja auch mal über Ehevertrag nachdenken. Also Ausgestaltung des Vertraglichen. So, wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Wie hart waren die Verhandlungen?
Ja, also wenn du jetzt von Ehevertrag tatsächlich sprichst, dann ja, es ist natürlich ein Kooperationsvertrag gewesen mit der alten Spielgemeinschaft, mit dem alten Verein. Die mussten wir natürlich fristgerecht kündigen. Ja, da war im Kooperationsvertrag eine Frist angegeben, die haben wir dann eingehalten, zur neuen Saison quasi die Auflösung zu machen. Haben natürlich den Spielbetrieb für die dann Saison noch weiterlaufen lassen. Das haben wir erstmal gemacht und damit eben auch die Tür, das Tor geöffnet für eine neue Partnerschaft. Das macht man natürlich nicht einfach so, sondern es wurde eben zwischen den Abteilungen hin und her kommuniziert, warum dieser Schritt nun nötig ist. Und so ganz aus heiterem Himmel wurden die anderen, glaube ich, auch nicht getroffen, weil so eine latente Unzufriedenheit mit dem Status quo natürlich auch nicht unentdeckt bleibt. Und ja, ich würde sagen, bei einer guten Spielgemeinschaft oder Kooperation spricht man ja auch miteinander und spricht auch mal an, wenn sich einer nicht wohlfühlt oder irgendwie was klären möchte. Und ich glaube, deswegen war das dann auch okay. Und als das dann abgehakt war, da haben wir uns dann mit den beiden Abteilungsvorständen zusammengesetzt und geschaut, welchen rechtlichen Rahmen haben wir eigentlich und was wollen wir nutzen. Ja, also auch da gibt es dann die Statuten des Fachverbandes, die wir uns angeschaut haben und auch was die beiden Vereine so für Interessen haben. Und da war dann auch recht schnell klar, dass eine Abspaltung der Abteilung und die Neugründung eines Vereins nicht angedacht ist. Sondern dass wir ein neues Dach für den Handball schaffen wollten. Und ja, wir haben uns dann dafür entschieden, eine SG zu gründen, eine Spielgemeinschaft zu gründen, einen neuen Namen dafür zu finden. Und das war schon so ein bisschen auch wieder der Neuanfang, wenn du mich jetzt da fragst. Ja, mit all den Folgen, die wir auch hatten, dann in unserer Basisfolge, ne, mit dem Thema Gesellschaft bürgerlichen Rechts und all den Dingen, die da mit dann kamen. Und da hatten wir eben dann mehrere Gesprächsrunden vereinbart und da muss ich auch sagen, dass die beiden Handballabteilungen natürlich, sag mal, vieles, was den Spielbetrieb angeht und die Regelungen dazu, wie die Kooperation am Ende in der Halle gelebt werden soll, selbst ausgemacht haben. Und solange das für mich stimmig geklungen hat und mein Abteilungsleiter da auch keine Bedenken geäußert hat, habe ich das natürlich auch von übergeordneter Seite aus so laufen lassen, weil da brauche ich ja gar nicht reinregieren als jemand, der gar nicht täglich in der Turnhalle steht. Es gab also mehrere Runden, zum Beispiel auch Runden, in denen die beiden Abteilungen sich unterhalten haben, dann welche, wo die Abteilungsvertretungen durch die Vorstände der beiden Vereine ergänzt wurden, hier dann für formelle Beschlüsse oder für Übergeordnetes oder für Vorbesprechungen, wie man jetzt die nächsten Schritte plant zum Beispiel. Und dann gab es natürlich auch Runden, die nur, ich sag mal, vereinsintern waren und wo man die nächsten Schritte dann so für sich festgeplant hat und wo man auch vielleicht ein Update mal bekommen hat, was in den anderen Runden so passiert ist. So, du merkst also, es wurde viel gesprochen und natürlich kam dann auch der ein oder andere Entwurf für eine Kooperationsvereinbarung dabei raus, der dann hin und her geschickt wurde. Auch da müssen ja immer mehrere Menschen zusammenarbeiten, das Ganze überarbeiten und dann natürlich auch Stück für Stück das Ganze mit Leben füllen. Und da kommt dann so ein bisschen auch der Tipp, ne? Wir sind ja hier immer noch ein praxisnaher Podcast. Wichtig ist es dabei, wenn du nicht für den gesamten Verein sprechen kannst und nicht nach § 26 vertretungsberechtigt bist, dann musst du eben unbedingt die Schleife über diesen Vorstand gehen und dir dort grünes Licht einholen. Weil den Kooperationsvertrag, den darf am Ende nur unterschreiben, wer auch rechtsverbindliche Geschäfte für den Verein eingehen darf. Und das ist eben in den meisten Fällen der BGB-Vorstand.
Kurze Nachfrage, der Abteilungsleiter im Handball war ehrenamtlich?
Ja, komplett? Ja, klar, genau. Also von beiden Vereinen komplett ehrenamtlich organisiert.
Okay, ja, ich frage nur, weil wenn man das jetzt so hört, also gerade wenn ich das sehe, auch die vielen Runden und so weiter und so fort, es klingt auf jeden Fall wie sehr, sehr viel Arbeit und eine sehr intensive Zeit, würde ich sagen, gerade für die beiden wahrscheinlich. Nicht, weil du dich rausgenommen hast, ich habe verstanden, warum du das getan hast, aber ich sag mal so, man hat ja noch den normalen Spielbetrieb trotzdem am Laufen und Trainingseinheiten und so weiter. Und ja, vielleicht kannst du uns einfach mal einen kurzen Abriss geben, wie lange hat denn das gedauert jetzt erstmal? Also allein diese Entwürfe oder sag ich mal einen relativ finalen Entwurf fertig zu kriegen, reden wir da von Wochen, reden wir von Monaten oder hat das über ein Jahr gedauert?
Ja, so ein Jahr war es definitiv nicht. Wir hatten uns, ich sag mal, vor Weihnachten zusammengesetzt, weil auch da ja das Spieljahr im Handball beginnt, so im August, September. Das heißt, die Mannschaftsmeldungen und alles, was dazugehört, ist irgendwie schon im Sommer oder so Richtung Mai notwendig. Das heißt, wir haben uns ein halbes Jahr vor Planungszeit gegeben und schlussendlich haben wir die auch mehr oder weniger fast gebraucht. Also so 3, 4, vielleicht 5 Monate waren es am Ende mit den verschiedenen Runden, mit den Arbeitspaketen. Dann braucht man ja auch mal Rückmeldungen von offizieller Stelle, die mal 2, 3 Wochen dauern. Also die Zeit sollte man sich schon nehmen, wenn man jetzt zum Beispiel einen Fixtermin hat, also den Start zu einer neuen Saison zum Beispiel.
Kannst du das in Stunden-Impact irgendwie abschätzen, was das bedeutet? Also wenn sich ein Verein jetzt wirklich überlegt, das zu machen, wie viel man da investieren muss?
Das ist jetzt schwierig, weil ich natürlich nicht weiß, was die Kollegen ohne mich gemacht haben. Ich würde jetzt ganz grob schätzen, für mich als Hauptamtlichen waren das so 10, vielleicht 15 Sitzungen. Ja, zwischen 1 und 3 Stunden, je nachdem.
Aber wahrscheinlich dann auch mit entsprechender Vorbereitung von der anderen Seite, weil ihr dann ja wahrscheinlich schon über Entwürfe oder sage ich mal zumindest Maßnahmen oder Empfehlungen gesprochen habt und nicht über diese quasi noch dieses, ich nenne es mal Grundrauschen erstmal da diskutiert habt, vermute ich mal stark. Das war ja schon vorbereitet.
Ja, genau. Also das hasse ich ja, wenn ich in eine Sitzung gehe und dann dort Satz für Satz durchgekaut wird, um die richtige Formulierung zu finden. Also schon, wenn man dann einen Entwurf bekommen hat, dass man halt auch eine gute Vorbereitungszeit hat, um dann Anmerkungen zu finden, sich abzustimmen intern, um dann einen Änderungsvorschlag zu machen und den dann zu diskutieren oder darüber zu sprechen, warum jetzt eine Formulierung nicht passt oder warum eine Formulierung noch nicht ausreichend in der Tiefe ist oder so, dass man sich da halt ganz gut vorbereiten kann.
Mir geht es einfach nur darum, dass die Vereine nochmal mitnehmen natürlich, dass nicht alle immer alles involviert sein müssen an der Stelle, dass es schon Sinn macht, dass quasi kleinere Arbeitspakete, kleinere Gruppen erstmal was vorausarbeiten und dann es besprochen wird und nicht alle quasi wieder reingezogen werden, weil das macht den Prozess ewig lang, dann reden wieder Leute mit, die eigentlich gar nichts sagen sollten im ersten Schritt, das macht es halt sehr kompliziert und wie gesagt, ich finde schon ein halbes Jahr sehr sportlich. Ich glaube auch nicht, dass jeder Verein das hinkriegt an der Stelle. Das ist mein Gefühl zumindest. Aber vielleicht gehen wir jetzt noch mal ein bisschen rein in das, was in den Verträgen jetzt eigentlich so geregelt ist. Mein Lieblingsthema, Finanzen. Was habt ihr da denn vereinbart? Hast du einen guten Deal ausgehandelt oder sagst du, der andere war besser?
Ja gut, also das ist ja genau das Thema bei einer Partnerschaft. Ne? Die soll natürlich auf Augenhöhe dann auch sein. Wir hatten ja das Szenario, dass die beiden Abteilungen bestehen bleiben sollten und jeder Verein natürlich für sich auch Abteilungsbeiträge eingezogen hat. So, und dann haben wir das so geregelt, dass zum Saisonbeginn eine Summe X auf das gemeinsame Konto der Spielgemeinschaft überwiesen wurde, und zwar von beiden Vereinen. Und diese Summe hatten wir dann schriftlich auch festgehalten und damit eben auch die Pflicht der Vereine verankert, sich daran zu beteiligen. Und bei Mehrkosten war es am Ende so, dass wir gesagt haben, wenn Mehrkosten entstehen, also wenn diese Summe nicht reicht, dann hat jeder Verein die Pflicht, 50% davon zu tragen und quasi nachzuschießen. So, und das war schon mal so der wichtigste Baustein, damit die Spielgemeinschaft auf der einen Seite flüssig bleibt und nicht pleite geht und auf der anderen Seite eine gewisse Balance auch hergestellt wird bei der Kostenverteilung und damit eben auch kein Ungleichgewicht entsteht. Jetzt kannst du mich leider nicht fragen, wie hoch diese Summe war, weil die habe ich nicht mehr
wollte
im Kopf.
Wollte ich auch gar nicht.
Ja, nein, ich habe sie nicht mehr im Kopf, leider. Das macht aber auch nichts.
Aber ich hätte eine andere Nachfrage vielleicht schon mal an der Stelle oder ich hake mal kurz ein. Was hättest du denn gemacht, wenn, oder sag ich mal jetzt vielleicht am Anfang, aber vielleicht auch im Laufe der SG, wenn eine Seite nicht gezahlt hätte, wärst du jemand, der nachschießen würde? Von der einen Vereinsseite oder wärst du jemand, der sagen würde, er würde es krachen gehen lassen in dem Moment? Weil das ist ja schon, ich meine, du hast jetzt ein Vertrauensverhältnis, du musst ja erstmal dich da reinwinden und normalerweise ist es ja so, du machst ja eine SG, wenn es nicht unbedingt immer läuft. Das kann ja auch bei dem einen oder anderen mal finanziell sein. Das weiß der andere Verein ja im Zweifel auch nicht. Wie würdest du damit umgehen? Also würdest du sagen, ich ziehe das dann eisern durch oder ich sage dann, nee, ich würde es, bevor ich das Risiko eingehe, lass es krachen an der Stelle.
Ja, ich glaube, auch da gibt es kein Schwarz und Weiß. Also so extrem, wie du es gerade darstellst, ist es wahrscheinlich nicht. Sollte es wirklich mal die Situation geben, dass die SG Geld benötigt und eigentlich, ich sag mal, 1.000 Euro oder so von jedem Verein zugeschossen wird und ein Partner sagt, das kann und will ich jetzt gerade nicht bezahlen, dann geht man ja erstmal ins Gespräch und fragt Leute, was ist denn da eigentlich los? So, es gibt ja vielleicht einen guten Grund dafür, wo man dann sagt, okay, dann zahlt mein Verein jetzt mal eben 2.000 und es gibt ja diese vertragliche Vereinbarung, auf der Grundlage schießt dann der Verein was nach und man schiebt wieder ein bisschen Geld hin und her oder der nächste Verein ist halt beim nächsten Mal zweimal dran. Also es ist ja eine Partnerschaft, die soll sich am besten Fall auch wachsen, langfristig ausgelegt sein. So. Wenn jetzt da natürlich schon das Signal kommt, wir wollen nicht zahlen, wir können nicht zahlen und das werden wir auch zukünftig nicht tun, dann muss ich natürlich irgendwie abwägen und eigentlich würde ich da sogar, je nachdem, was der Betrag natürlich ist, also wenn es jetzt eine Unsumme ist, geht es auch schwierig, aber du willst den Spielbetrieb ja am Laufen halten. Also wenn du nicht bezahlst, heißt das auch, du kannst deine Übungsleitung nicht bezahlen, du kannst deine Schiedsrichter nicht bezahlen, du kannst keine Fahrtkosten mehr stemmen, du kannst Meldegelder, Strafen, egal was anfällt, von Verbandsseite nicht bezahlen. Das heißt, eigentlich kannst du die Mannschaft gerade mal aus dem Spielbetrieb zurückziehen. Und das dann zu Lasten von Kindern, zu Lasten von Erwachsenen, die ihren Beitrag ja normalerweise gezahlt haben. Und je nachdem, wie der Verein dann aufgestellt ist und um welche Summe es sich handelt, wäre ich jetzt so persönlich dabei, dann zu sagen, gut, um den Spielbetrieb aufrechtzuerhalten, müssen wir eine Lösung finden, die dann auch sein kann, dass mein Verein eben hier einspringt. Jetzt das Beispiel ist ein bisschen schlecht vielleicht, weil wir hier natürlich der größere Verein auch waren. Vielleicht ist das so ein bisschen die Luxussituation, wo ich dann sagen kann, im Zweifel finde ich nochmal irgendwo einen Puffer, um eben hier die Spielgemeinschaft am Leben zu erhalten. Das, meinte ich eben, ist so ein bisschen nicht so ganz schwarz-weiß, das hängt immer ein bisschen von der Situation an sich ab.
Gut, dann berichtet doch einfach mal, was so die Knackpunkte bei euch dann bei den Finanzen waren, wenn es das schon mal kein Thema bei euch gewesen ist.
Ja, das war zum Glück kein Thema. Wir hatten trotzdem natürlich Unterschiede. Einfach, weil wenn du zwei Vereine dir anguckst, dann haben die ja selten die gleichen Rahmenbedingungen. Und bei uns war es genauso. Wir hatten unterschiedliche Beitragssätze, die die Mitglieder bezahlt haben. Und wir hatten auch unterschiedliche Regelungen zur Übungsleiterentschädigung. Und das Ganze mussten wir natürlich irgendwie synchronisieren. Bei uns war es so, dass die Beiträge, die an unseren Verein gezahlt worden sind, etwas höher waren und es sollte natürlich nicht so sein, dass die Mitglieder jetzt den Verein wechseln und dann in den Kooperationsverein gehen, um Beiträge zu sparen. Und gleichzeitig kannst du den Leuten natürlich nicht vorschreiben, genau das zu tun. So, dementsprechend mussten wir eine Lösung finden, damit dieser, ich sag mal, vermeintlich logische Schritt nicht gemacht wird. Und dafür haben wir halt eine Finanzplanung für das erste Spieljahr aufgestellt. Das mussten wir ja sowieso machen, um eine Kostenschätzung auch zu machen. Und dann geschaut, wie viel Geld brauchen wir eigentlich und wo kommt das am Ende her? Und schlussendlich war es so, dass wir dann die Zusatzbeiträge, die die beiden Abteilungen hatten, angepasst haben. Dann gab es am Ende zwar noch eine Differenz, also weil wir natürlich einen höheren Grundbeitrag hatten als großer Verein mit Hauptamt. Aber dadurch war halt dann der Zusatzbeitrag ein bisschen kleiner. Das heißt, die Differenz zwischen Grundbeitrag und Abteilungsbeitrag war am Ende nicht mehr so hoch, wie als wenn ich den Verein gewechselt hatte. So, und auch da ist es leider schon ein bisschen her, kann ich ja nicht so ganz genau sagen, wie am Ende die Differenz war. Aber auf jeden Fall war sie so, dass sie nicht mehr so viele Menschen den Verein gewechselt haben am Ende.
Ich hätte dich nicht drauf verankert.
Sehr gut. Bei den Übungsleiterentschädigungen haben wir es dann ähnlich gemacht. Da haben wir einen Betrag festgesetzt, den die Übungsleitung in der SG bekommen soll. Und die beiden Vereine hatten für sich schon unterschiedliche Modelle der Bezuschussung von Übungsleiterstunden. Bei uns war es zum Beispiel so, dass es einen Sockelbetrag pro Stunde vom Verein gibt. Und wenn die Abteilung aber einem Trainer, einer Trainerin mehr bezahlen wollte, musste oder konnte, dann musste sie das eben aus dem Abteilungsbudget begleichen. Und diese Analogie haben wir eigentlich auch auf die SG mit übernommen. Wir hatten ja schon einen Standardbeitrag und eine Standardentschädigung festgelegt. Und die Abteilungen haben dann vom jeweiligen Verein einen Zuschuss bekommen. Also der andere Verein hatte ähnliche Regelungen, aber doch andere Summen. Und wenn das dann darüber lag, dann musste quasi die SG das ausgleichen aus eigenen Mitteln. Und die eigenen Mittel, haben wir ja gerade schon gehört, kamen halt zu 50% von dem einen Verein, zu 50% aus dem anderen Verein. So, jetzt konkret mal, wir haben damals, wenn ich mich recht erinnere, 8 Euro pro Übungsleitungsstunde an die Abteilung weitergeleitet und die Abteilungen konnten das eben aufstocken. Und in dem Fall hat die SG dann den Platz der Abteilung quasi eingenommen und die Entschädigung ausgezahlt. Wir haben also die Trainerkosten auf das Jahr hochgerechnet in eine jährliche Summe und das eben in die SG-Ausstattung mit einbezogen. Und unsere Abteilung hat dann die Trainerstunden als Zuschuss wiederbekommen, um davon das eigene Budget zu bestreiten. Und da spielt es dann auch keine Rolle mehr, ob es mehr Trainer aus dem einen Verein oder aus dem anderen Verein gab, weil wir haben quasi ja die Stunden bezuschusst und da nicht mehr eine Unterscheidung gemacht, wer jetzt für die SG tätig ist und wer nicht.
Ist jetzt eine sehr lange Antwort auf die Frage gewesen. Dementsprechend frage ich mal gleich nach. Heißt das, ist es strukturell schwieriger geworden aus deiner Sicht oder wirkt es nur so?
Also ich glaube, in der Abwicklung ist das ein einfaches System. Vielleicht klang das jetzt kompliziert, aber im Prinzip war es so, dass beide Vereine halt der SG eine finanzielle Ausstattung gegeben haben und mit dem Geld sind wir hingekommen. Und auch bei den, sagen wir, bei diesen Kleinigkeiten hier wie Übungs- oder Entschädigung und Mitgliedsbeiträge haben wir Lösungen gefunden. Auch da muss man natürlich schauen, was ist zumutbar, was ist veränderbar und worauf können wir Einfluss nehmen. Auf manche Dinge kann man natürlich nur Einfluss nehmen, wenn eine Abteilung zum Beispiel zustimmt, also die Mitglieder der Abteilung zum Beispiel für eine Beitragsanpassung stimmen.
Zum Beispiel, also wie gesagt, ich meine, es klingt eigentlich sehr gut. So, wenn ich das so über Revue passieren lasse, ist auf jeden Fall gut, drüber nachzudenken. Also, wenn man es nicht macht und dann die SG-Kunde, könnte man natürlich einen anderen entscheidenden Fehler an der Stelle machen. Dementsprechend eigentlich aus meiner Sicht absolut logisch. Ich habe nur so ein bisschen dieses Gefühl, ich meine, mit so einer GbR packst du dir ja schon ein bisschen mehr Arbeit rein in den Verein. Das ist ja, also zumindest mein Gefühl oder beziehungsweise das, was ich so sehe. Und natürlich so eine Anpassung super. Es ist auch klar, dass du natürlich den anderen Verein nicht überzeugen kannst, deine Strukturen aufzusetzen am besten. Aber ich sag's mal so, wenn du jetzt 5 SGs möchtest du auch nicht im Verein haben, glaube ich.
Ja, das kommt ja auch ein bisschen drauf an. Du sagst jetzt, der Mehraufwand steigt, da würde ich dir erstmal vollkommen zustimmen, weil ich sag mal, die Vertretungsberechtigung war dann am Ende so geregelt, dass die Vorstände der Abteilungen gleichzeitig auch Vorstände der SG waren. So, damit du halt da eine Pari-Verteilung hattest. Bedeutet natürlich auch, dass die Menschen sich dann um ihre Abteilung kümmern müssen und um die SG kümmern müssen. Und über sowas wie eine eigene Buchführung oder eine Buchhaltung für die SG haben wir auch schon gesprochen. Das heißt, auch da kannst du dich nicht mehr drauf beziehen, dass ja die Abteilung einen Kassenwart hat, sondern du musst wieder etwas was machen oder extra was machen für die SG. Also klar, da entstehen Doppelstrukturen, das ist auf jeden Fall so und je nachdem, also die Handballabteilung wird natürlich nur eine SG machen und was die Fußballer machen, ist den Handballern erstmal egal und umgekehrt, aber ja, eine Komplexität gibt es da auf jeden Fall und irgendwann sollte man sicherlich drüber nachdenken, ob man einen Schritt weitergeht und vielleicht eine Fusion anstrebt, um diese Doppelstrukturen eben nicht aufzubauen.
Ja, oder man hat ein ganz tolles Organigramm mit ganz, ganz vielen Unter-SGs. Das sieht dann bestimmt auch lustig aus und erfreut sich bestimmt jedes Finanzamt an der Stelle. Und natürlich auch jeden Kassenwart. Dann kommen wir mal vielleicht zu einem etwas einfacheren Thema wieder zurück, nämlich um das, worum es eigentlich ging. Leute wollten ja wieder spielen, beziehungsweise genügend Leute haben zum Trainieren, um Heimzeiten zu generieren und so weiter. Dafür brauchen sie ja noch Spielberechtigung. War das denn wenigstens einfach oder wurde es dann auch komplex?
Nee, das war tatsächlich dann verhältnismäßig einfach. Weil die Spielberechtigungen sind auf die SG übergegangen, nachdem die SG dann vom Verband quasi registriert und anerkannt war. Das Thema Ligenzugehörigkeit für eine neue Spielgemeinschaft ist immer ein relativ heikles Thema. Auch da hängt es immer sehr, sehr stark von der, von der Sportart ab. Da hatten wir dann das Glück, wenn ich mich recht erinnere, und eher weniger die Probleme. Am Ende lege ich dafür aber auch nicht meine Hand ins Feuer, weil ich die Absprache mit dem Fachverband nicht geführt habe, sondern die Experten aus der Sportart. Von daher, vielleicht sagen die was anderes.
Ja gut, das Thema wollen wir jetzt mal lieber nicht vertiefen, nicht, dass wir uns hier noch in irgendwas reinreiten, was nie öffentlich werden sollte.
Eine Ergänzung habe ich noch. Was natürlich mit dem Thema, du hast es gerade angesprochen, Hallenzeiten zusammengefallen ist, dadurch, dass wir aus 2 Vereinen quasi einen gemacht haben, sind die bestehenden Hallenzeiten natürlich nicht mehr geworden, aber wir konnten einfach ein bisschen effizienter auslasten. Und da haben wir natürlich dann auch geschaut, welche Kinder zum Beispiel kommen aus welchem Verein. Und dann ist es auch so eine Philosophiefrage. Die kleinen Kinder sollten zum Beispiel sehr wohnortnah trainieren. Und bei den älteren Jahrgängen war es aber auch so, dass wir durchmischt haben. Oder auch eben, wenn du nach Spielstärke zum Beispiel dir die Mannschaften aufstellst, dass die aber auch ein Jahr oder eine Saison in der einen Halle quasi auswärts trainieren und spielen und im nächsten Jahr dann wieder in der anderen Halle, sodass du auch eine gewisse Identität schaffst und ein gewisses Zusammengehörigkeitsgefühl und nicht so ja, Klassenunterschied wieder hast oder einen örtlichen Unterschied hast zwischen den beiden Vereinen, die eigentlich jetzt einer sein sollen.
Oder andersrum gesagt, du möchtest endlich, dass aus zwei Derby-Vereinen auch eine wahre Liebe wird am Ende des Tages. Ja, was natürlich auch immer zum Thema wahre Liebe hinzugehört, ist natürlich auch, dass man sich über den gemeinsamen Namen einig wird. Ja, sag mal, wie war das so? Wie habt ihr da verhandelt? Wie hattet ihr Vorschläge, die komplett neutral waren? Oder habt ihr gesagt, ihr wollt euren Namen durchsetzen oder wolltet ihr beides mixen? Sag mal. Oder war die Markenpositionierung vielleicht bei einem auch so super, dass er sagt, den Markennamen müssen wir auf jeden Fall mitnehmen?
Ja, also bei uns war es tatsächlich so, dass wir nicht die beiden Vereinsnamen zusammengesetzt genommen haben, sondern am Ende haben wir einen neuen Namen gesucht, der dann auch für was steht und auch so ein bisschen die Verbundenheit zur Region zeigt. Und damit sind eigentlich bei uns auch gar keine Diskussionen aufgekommen, welcher Vereinsname vorne steht, weil das kann ja auch sowas sein, ne? Also welcher, ne, sagt man ja auch, wer vorne steht, hat vielleicht so ein bisschen Dominanz, das war bei uns dann gar nicht das Thema. Bei uns gibt es oder gab es damals schon einige Spielgemeinschaften, gerade im Bereich Fußball, und die hatten so wunderbare Kunstwörter aus den Anfangsbuchstaben kreiert und sonst irgendwas. Also da sind ganz verrückte Abkürzungen zusammengekommen und so kreativ waren wir dann doch nicht. Und bei zwei Vereinen ist das dann doch auch ein bisschen schwierig. Und bei uns ist es dann die HSG, also die Handballspielgemeinschaft Land Hadeln geworden. Und Land Hadeln ist die Bezeichnung für die Gemeinde, in der die beiden Vereine ansässig waren. Das klingt also auf jeden Fall erstmal gut und man kann das auch geografisch zuordnen, wenn man als Auswärtsteam dorthin fährt, nicht bei irgendwelchen kryptischen Abkürzungen. Und dem Ganzen haben wir dann auch ein eigenes Logo spendiert, sodass die SG dann auch nach außen hin ja sehr stark auftritt und eigentlich tatsächlich auch wie ein eigener Verein auftritt, sind sie halt aber eigentlich nicht.
Ich nehme daraus mit, Markenbotschaft bzw. Markenkreation ist bei dir standortbezogen an der Stelle. Wollt es kein Attribut noch mit hineingeben, wie toll ihr dann als Verein seid. Wäre ja auch mal kreativer gewesen. Aber gut, die Handballvereine haben es ja irgendwie so, dass sie immer verschiedene Namen miteinander zusammensetzen wollen, egal ob sie der Champions League gewonnen haben oder nicht. Dementsprechend lasse ich das jetzt einfach mal so im Raum stehen. Jetzt noch die nächste Frage, die ich mir notiert habe auf meinem schönen Zettel. Wie war es denn jetzt am Ende? Jetzt habt ihr euch über alles Mögliche geeinigt gehabt. Wie ist denn jetzt formell eigentlich dieser Zusammenschluss bzw. diese Kooperation beschlossen worden? Also habt ihr ein Papier gemacht und unterschrieben und das war's oder ist noch mehr passiert?
Ja, ganz unromantisch ist es tatsächlich so. Nachdem der ganze Papierkram auch mit dem Verband und zwischen den Vereinen am Ende besprochen war und wir alle Dinge geklärt hatten, haben die beiden Vorstände unabhängig voneinander einen Vorstandsbeschluss gefasst und die Vereinbarung zur Zusammenarbeit am Ende rechtskräftig unterschrieben. Ich habe ja gerade schon angesprochen, dass die beiden Abteilungen am Ende nicht selbstständig sind beziehungsweise das nicht machen dürfen. Und wir ansonsten nur intern Probleme bekommen hätten, wenn das so gelaufen wäre. Und mit dieser unterschriebenen Erklärung konnten wir dann eben nochmal zum Verband zurückgehen. Die wussten natürlich schon, was wir vorhaben. Und dann konnten wir gemeinsame Schritte einleiten, sodass es dort eben auch, ich habe es gerade angesprochen, die Fristen bezüglich Mannschaftsmeldungen und Klasseneinteilungen und so, dass die alle eine Rolle spielen. Das heißt, da wurde quasi schon in Vorgesprächen das alles festgezurrt, dann haben sie das unterschriebene Dokument bekommen und damit konnte es dann losgehen. Ja, und ich habe es gerade gesagt, wir hatten schon ein halbes Jahr Vorlaufzeit. Am Ende musst du natürlich auch rechtzeitig mit so einer Planung anfahren, weil ansonsten ja, brauchst du eine Ausnahmegenehmigung oder irgendwas oder es klappt auch zur neuen Saison nicht und dann hast du wieder ein Jahr verschenkt. Also das ist schon ein bisschen ärgerlich. Deswegen, wenn es bei euch Gedanken gibt, dann macht euch diese Gedanken, tauscht euch dazu aus. Es kann natürlich auch immer sein, dass in so einem Prozess was nicht klappt und es dann nicht losgeht. Aber ja, ich habe es gerade gesagt, wir hatten so Weihnachten grob als Startdatum, damit es auch zur nächsten Saison noch geklappt hat. Im Zweifel gebt ihr euch lieber etwas mehr Zeit und macht das dafür richtig und sorgfältig, weil es schadet auch nicht, wenn ihr eigentlich schon im Frühjahr klar seid, dass ihr ab Sommer zusammengeht. So, und wenn alles am Ende verhandelt ist und es grünes Licht von den Mitgliedern im Vorstand geht oder gibt, dann kann es eben auch losgehen. Und ja, hoffentlich hilft dir dann auch diese SG dabei, die Ziele deines Vereins zu erreichen. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass es bei uns der Fall war und dass es diese Kooperation auch heute noch gibt.
Gut, das haben wir ja schon gelernt, dass die beiden Abteilungsleiter des Handballs der beiden Vereine auch dann Vertretungsberechtigung für die neue HSG wurden. Was du uns aber noch nicht verraten hast, außer dass es eine Kassenbuchführung natürlich geben musste, ist, wie das eigentlich genau geregelt war und wer denn am Ende diesen leidigen Job machen musste.
Ja, auch eine gute Frage. Im Prinzip hast du es ganz gut zusammengefasst, ne? Beide Vorstände waren vertretungsberechtigt. Die Besonderheit der GbR ist ja eben, weil sie eben eigene Regeln hat, dass sie eigene Kassenbuchführung hat. Und da die SG ja auch nicht ins Vereinsregister eingetragen wird, muss das eben schon in der Kooperationsvereinbarung geregelt sein, wer am Ende auch vertretungsberechtigt ist. Das wäre so ein bisschen das Learning ja auch aus der Folge 114. Die Kassenbuchführung am Ende ist gemacht worden, auch wieder durch die beiden Kassenwarte der Abteilungen. Die haben sich das Ganze aufgeteilt. Wir hatten aber zum Beispiel auch eine Regelung drin, dass eine Auflösung von der Spielgemeinschaft nur durch die BGB-Vertreter der Vereine möglich ist und dass die am Ende auch dafür gerade stehen, dass das Ganze passt. Wenn es jetzt zum Beispiel um eine Auflösung geht, dass dann nicht eine Abteilung irgendwie aus welcher Laune auch immer her einen Alleingang machen kann. Wir hatten dann auch geregelt, wenn es zum Beispiel bei der Vergabe von Aufträgen oder Einkäufen oder sowas, dass wir da gewisse Limits einhalten, wo man dann eine Vorstandsmehrheit gebraucht hat, damit eben auch beide Vereine involviert sind und nicht irgendwie so ein Mismatch entsteht beim Geldausgeben. Habe ich das damit ganz gut beantwortet oder noch nicht?
Ja, ich denke schon. Aber ich würde trotzdem mich nochmal, oder es würde mich an der Stelle einfach nochmal interessieren. Ich meine, so ein Kooperationsvertrag, das macht man ja auch nicht täglich. Gab es irgendwelche Sachen, was ihr vergessen habt oder wo du dann später gesagt hast, da hätten wir nochmal anders rangehen sollen oder was anders regeln sollen? Oder sagst du, war super?
Ist mir auf jeden Fall nicht aufgefallen in der Zeit, wo ich noch beim Verein war. Ich bin aber jetzt ja auch schon ein paar Jährchen raus. Von daher weiß ich nicht, welche Stolpersteine noch aufgefallen sind dann im Verlauf der Zeit.
Okay, dann frage ich mal anders. Gab es denn Sachen, die vielleicht schon in deiner Zeit, wo du noch da warst, schon vielleicht nicht so ganz optimal gelaufen sind oder beziehungsweise wo du denkst, so, na, das hatte schon Konfliktpotenzial oder späteres problematisches Potenzial an der Stelle?
Nee, das nicht. Was sich natürlich ergibt, wenn man so eine neue, ich sag mal, Marke aufbaut oder eine neue SG gründet mit einem neuen Namen, dass du natürlich auch irgendwie komplett neue Trikotsätze brauchst und all sowas. Also all das muss man dann mitbedenken. Und wir hatten da das große, große Glück, dass wir einen lokalen Supermarkt gefunden haben, der dann wirklich für 10.000 Euro aufwärts Kohle locker gemacht hat, neue Trainingsanzüge für alle möglichen Kindermannschaften in einem einheitlichen Outfit, weil ansonsten hast du ja wirklich, also ich glaube, die Vereinsfarben des anderen Vereins waren grün, unsere waren blau-gelb, dementsprechend kannst du die Trikotsätze auch nicht gut miteinander mischen. Du hast gerade schon gesagt, so Richtung Dortmund und Schalke, so ganz extrem war es jetzt nicht, aber auch darüber, die Folgekosten darf man nicht aus dem Auge verlieren. Ja, da haben wir einfach dann ein bisschen Glück gehabt, gute Sponsoring gehabt und das ist so ein bisschen was. Stand nicht im Kooperationsvertrag, hat uns aber beschäftigt in der Anfangszeit.
Das glaube ich sofort, aber da kannst du auch wenig gegen tun. Du kannst deine Kooperationspartner schlecht nach der Farbe der Trikots am Ende auswählen. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr schlechtes Merkmal. Obwohl das ja in Beziehungen ja auch auftritt, dass man nach Äußerlichkeiten geht, habe ich gehört. Aber dass wir davon jetzt gesprochen haben. Vielleicht noch eine letzte Sache, die mich jetzt noch interessieren würde. Ihr habt ja auch gesagt, neuer Name, damit ja wahrscheinlich auch neues Logo verbunden. Das ist ja bei Unternehmen immer so ein bisschen die Chance auch, eine Marke zu verjüngen und, sag ich mal, das Ganze grundsätzlich zu verjüngen, weil Vereine haben ja immer, ich sag mal, Tradition wird hochgelebt, ist manchmal ja aber auch nicht immer vom Vorteil. Habt ihr denn so eine Markenverjüngung an der Stelle vorgenommen oder war die dann sichtbar, ist die dann gelebt worden oder ist es dann quasi so gelaufen wie vorher, weil die handelnden Personen dieselben waren und das war einfach nur, dass es halt ein SG war, aber die Werte ungefähr ähnlich oder identisch waren zu den anderen beiden Urvereinen?
Na, ich glaube schon, dass wir da einiges in Arbeit investiert haben, auch am Anfang, um so ein Gemeinschaftsgefühl herzustellen zwischen den beiden dann ehemaligen Abteilungen und jetzt der neuen HSG. Wir hatten das ja auch hier schon als Thema im Podcast, dass wir so ein Stickeralbum umgesetzt haben, wo dann die Kinder und die Erwachsenen quasi im Panini-Heft zu sammeln waren. Und damit hast du natürlich so ein bisschen auch das Sammelfieber ausgelöst, und auch natürlich gezeigt, dass es jetzt hier ein Verein ist, beziehungsweise eine Spielgemeinschaft ist und es nicht mehr so ein Die und Wir gibt, sondern wirklich auch ein Gemeinschaftsgefühl entsteht. Und das sind so ein bisschen, ne, kommunikationsmäßig die Möglichkeiten gewesen, die wir auch genutzt haben. Klar, das neue Logo war dann auch ein bisschen präsent. Es hatte jetzt auch nichts mit den Vereinswappen der beiden Vereine zu tun, sondern war wirklich eher ein schlicht gehaltenes, ich sag mal, so ein Männchen, was so einen Handball wirft. Also wenn ihr euch das Fußball-Bundesliga-Logo vorstellt, wo dieses Männchen, so ein Seitfallzieher, den Ball wegschießt, so ähnlich war es dann mit so einem Männchen, was so einen Campertrick macht, beziehungsweise was so einen Sprungwurf macht Richtung Tor. Und genau, also sehr schlicht gehalten, einfach gehalten und dann halt das Zusammengehörigkeitsgefühl auch mit, ich sag mal, sozialen Events, ne? Also ein Trainingslager der Kinder in der Sommerpause gemeinschaftlich, Grillabende der Erwachsenen zusammen, um sie einfach besser kennenzulernen, einzuschwören auf diese neue Gemeinschaft. Ich glaube, das gehört noch so ein bisschen dazu, weil klar, die Kooperationsvereinbarung schließt auf dem Papier, aber am Ende sind es Menschen, die zusammenarbeiten müssen und die auch einfach zusammen in der Mannschaft sind, miteinander interagieren müssen, die sich auch leiden müssen und dementsprechend ja, ist das auch wichtig, diese kleineren Dinge abseits des Papierkrams zu machen.
Ich glaube übrigens, dass das Männchen in der Bundesliga schießt, aber keinen Seitfallzieher macht. Aber ich möge jetzt falsch liegen. Aber ist ja jetzt egal. Also was Karl meinte, war das Logo der DFL.
Genau, so, oder so ein Volley-Schuss oder sowas macht die doch irgendwie.
Ja? Genau, so ein Volley-Schuss macht der. Okay, ich kann es mir vorstellen. Ich hab ein Gefühl für. Ursprünglich, glaube ich, kam erstmal von den Japanern, oder? Die haben mal diese Piktogramme, sind das, glaube ich, oder? Richtig, die haben nochmal die Piktogramme für die Olympischen Spiele, glaube ich, entwickelt, wo die ersten Olympischen Spiele in Tokio waren und quasi, weil keiner Japanisch lesen konnte, den ausländischen Gästen zeigen wollten, wo sie hingehen. Daher kommt das, habe ich mal irgendwann gelernt, im Zuge der Tokio-Olympiaspiele.
Okay, sehr gut. Das ist jetzt die Rubrik Fun Facts und unnützes Wissen mit Martin gewesen. Ich kann es leider nicht überprüfen, von daher googelt es lieber selber.
Genau, ihr könnt uns gerne schreiben, wenn ich falsch liegen sollte. Auf jeden Fall, ich glaube, wir haben es vollumfänglich, glaube ich, gut heute praxisnah rübergebracht. Ich hoffe zumindest, wenn natürlich was offen geblieben ist, dann schreibt uns gerne an info@vereinstrategen.de eine E-Mail und fragt gerne nochmal nach, wenn ihr irgendwelche Details wissen wollt. Dir, Pascal, auf jeden Fall schon mal an der Stelle vielen lieben Dank für deine Erfahrung, für deine Einblicke heute auch in die Gründung. Ich habe auch wieder was gelernt. Sehr lustig. Ich habe auch wieder gelernt, dass du Meetings nicht magst, die nicht schlecht vorbereitet sind, aber das wusste ich auch schon vorher.
Ich mag Meetings, die nicht schlecht vorbereitet sind. Genau, ich mag gut vorbereitete Meetings, musst du sagen.
Ja, so kann man es auch sagen. Ich wollte eigentlich nur darauf hinaus, also wer jetzt wissen möchte, wie mein Arbeitsalltag mit Pascal bei der Podcast-Aufnahme ist, hat jetzt einen Eindruck dafür bekommen, wie gut strukturiert das hier ist. Sonst würden wir das auch nie im 2-Wochen-Takten aufnehmen. Genau, und auf jeden Fall nochmal vielen Dank. Wie gesagt, wenn du natürlich noch in deinem Verein sowas hast oder auch sowas demnächst umsetzen möchtest, dann sag gerne mal Bescheid, schreib uns gerne. Wir freuen uns auch immer über neue Themen und begleiten sowas natürlich auch sehr gerne praxisnah. Also auch, falls jemand Interesse hat, dann mal vielleicht im Podcast zu kommen, was erzählen, auch immer wieder gerne. Und wenn du natürlich andere Themen und Fragen hast, dann kannst du uns natürlich auch schreiben. So, jetzt habe ich genug über unsere E-Mail-Adresse gesprochen. In dem Sinne sage ich nur, Folge war lang genug. Wenn es dir gefallen hat, gerne weiterleiten. Und sonst kann ich nur sagen, goodbye, wir verabschieden uns, habt eine produktive Restwoche, beziehungsweise zwei. Und natürlich, wie immer, bleib engagiert und bis zum nächsten Mal.